Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Versprochen, dieser Podcast ist heute nicht nur zweite Wahl. Auch wenn Deutschland heute als Reiseland auf Platz 2 landet, der Lonely Planet hat nämlich die Länder bewertet, in die es sich lohnt, im nächsten Jahr zu reisen. Und ja, Germany second. Wer Erster wurde und was das jetzt eigentlich alles bedeutet, das klären wir heute Abend. An diesem Dienstag hat sich auch der türkische Präsident Erdogan gemeldet. Er sprach vor seiner Partei AKP zum Fall des saudi-arabischen Journalisten Khashoggi.
Die bisherige Beweislage und die bisherigen Informationen ergeben, dass Jamal Khashoggi das Opfer eines brutalen Mordes ist. Wir haben bedeutende Hinweise darauf, dass dieser Mord geplant war und nicht etwa unerwartet zustande gekommen ist.
Für ihn ist die Sache also klar, aber was fordert er jetzt eigentlich von Saudi-Arabien und was macht das mit der Beziehung zwischen diesen beiden Ländern? Auch das klären wir. Und die Freien Wähler, die Partei, die bei der Landtagswahl in Bayern 11,6% abgeräumt hat, die will jetzt auch auf Bundesebene Welle machen. Sie möchte in den Bundestag. Wir haben uns gefragt, ist es gerade eigentlich eine gute Zeit, um eine neue Partei zu gründen? Und wenn ja, was sollten da die Themen sein? Verena Köttger ist Politikberaterin und sie sagt, man muss als Partei erstmal einen klaren Markenkern entwickeln.
Sie brauchen in der Wirtschaft, würde man sagen, einen Unique Selling Point. Also sie brauchen eine Idee, mit der sie sich abheben von anderen Parteien. Und die muss den Zeitgeist irgendwo widerspiegeln.
Was der Zeitgeist momentan ist, auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Für Erdogan, da ist die Sache klar, haben wir gerade gehört. Das war kein Unfall, kein Faustkampf, der aus Versehen zum Tod des saudi-arabischen Journalisten Khashoggi geführt hat. Es war ein brutal geplanter Mord. Details dazu hat er heute vor seiner Partei AKP ausgesprochen. Damit legt sich der türkische Präsident ziemlich offen an mit der saudischen Regierung. Warum macht er das? Und was für eine Strategie und was für Interessen stecken dahinter? Sprechen wir drüber mit unserer Türkei-Korrespondentin, mit Burcu Arslan. Burcu, geht es Erdogan hier wirklich um die Aufklärung eines Verbrechens oder steckt da noch was anderes dahinter?
Das sagt er zumindest. Das hat er auch heute in der Rede noch einmal gesagt. Und es gab ja immer wieder einige Details, die an die Medien weitergegeben worden sind. Und da war auch immer wieder die Rede davon, dass natürlich die Türkei sehr daran interessiert ist, diesen Fall tatsächlich zu lösen und auch am Ende die Leiche von Jamal Khashoggi, der ja gestorben sein soll, umgebracht worden sein soll, zu finden. Das hatte er heute auch nochmal bekräftigt. Also wo ist die Leiche von Jamal Khashoggi, sagte Präsident Erdogan heute. Und von daher, das könnte schon tatsächlich sein, dass er da ernsthaft dran interessiert ist. Ich habe auch mit dem türkisch-arabischen Journalistenverband hier gesprochen, die auch sehr froh darüber waren, dass sie sagten, ja, wir freuen uns, dass Erdogan dahinter steht und wirklich auch diesen Fall lösen möchte. Sie haben natürlich auch Angst, da ist eine große Verängstigung in dieser Community gerade. Aber es bleibt natürlich abzuwarten, warum das tatsächlich auch so ein großer Fall auch ist für Erdogan. Es kann natürlich auch sein, und da bewegen wir uns zwar in diesem Spekulationsbereich, aber dass er das natürlich auch macht, weil es ein positives Bild jetzt von ihm zeichnet. Mhm. Es gab ja in vielen ausländischen Medien auch Meldungen darüber, wie positiv Erdogan damit ja umgehe, mit diesem Fall und auch mit der Lösung dieses Falles. Und von daher könnte das tatsächlich auch eine Strategie sein von ihm.
Nur ganz konsequent greift er ja nicht durch. Die harte Hand wäre ja zum Beispiel die Ausweisung saudischer Diplomaten oder eine Einreisesperre. Warum geht er nicht so weit?
Naja, eigentlich auch, um das Verhältnis zu den Saudis nicht noch mehr zu verschlechtern. Denn die Saudis sind nun mal eine starke Macht, ein starker Staat. Und da möchte sich die Türkei das auch nicht zu sehr auch verderben. Aber Erdogan hat ja heute widersprochen der Aussage Riads. Die hatten am Samstag nämlich gesagt, Khashoggi ist bei einer Schlägerei, bei einer Auseinandersetzung im Konsulatsgebäude hier in Istanbul gestorben. Das war alles nicht geplant, aber Erdogan sagte heute, nein, das war ein Tage vorher sogar geplanter Mord. Es war ein brutaler, ein barbarischer Mord und es ist sogar extra ein Tötungskommando eingereist nach Istanbul und hat vorher alles ausgekundschaftet. Also da hat er deutlich der saudischen Regierung widersprochen.
Welche Forderung hat Erdogan jetzt genau an Riad?
Er hat Riad bzw. die Saudis dazu aufgerufen, die Personen, die dieses Tötungskommando beinhalten, und darunter sind 15, die auch in Istanbul gewesen sind. Insgesamt 18 Personen, die festgenommen worden sind. Er sagte, die sollten hier in der Türkei vor einem türkischen Gericht stehen und hier dann einen Prozess haben und eventuell dann natürlich auch verurteilt werden. Also er hatte schon tatsächlich diese Forderung an Riad, diese Person nach Istanbul zu bringen, in die Türkei zu bringen für ein türkisches Gericht.
Unsere Korrespondentin in der Türkei, Burcu Arslan, über die Rede und Haltung von dem türkischen Präsident Erdogan, der heute nochmal von einem brutalen Mord gesprochen hat, den Saudi-Arabien am Journalisten Khashoggi begangen haben soll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das EU-Parlament, das hat heute Mittag für eine neue Trinkwasserrichtlinie gestimmt. Bei der geht es darum, dass das Trinkwasser in Europa auch in Zukunft eine gute Qualität behält, aber auch, dass alle Menschen Zugang zu Trinkwasser haben. Da denkt ihr jetzt vielleicht, das ist doch eigentlich überhaupt kein Thema, wir haben ja schließlich alle Wasserhähne bei uns in der Wohnung. Ja, trotzdem soll es bald mehr öffentliche Trinkwasserstellen geben, wo wir dann das Wasser abzapfen können. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Das müsste dich ja auch eigentlich gefreut haben heute, du trinkst ja sowieso brav aus dem Hahn raus, oder?
Ja, genau, das stimmt. Aber tatsächlich hat sich die EU das nicht für mich ausgedacht, sondern weil nach Schätzungen tatsächlich 1 Million Menschen in der Europäischen Union keinen regelmäßigen Zugang zu gutem Trinkwasser haben. Das betrifft vor allem Menschen ohne Wohnung, Obdachlose, aber auch Geflüchtete, die zum Beispiel in Lagern leben. Und für die sind natürlich öffentlich zugängliche Trinkwasserstellen ein Segen. Dafür sollen zum Beispiel auch in Verwaltungen oder Betreiber von öffentlichen Gebäuden sollen künftig Zugang zu Trinkwasser gewähren. So hat es die EU-Kommission vorgeschlagen und das hat heute eine Mehrheit im EU-Parlament dann eben auch so zugestimmt.
Also es geht jetzt auch nicht um dieses Müllthema, denn Einweg-Plastikflaschen hätte man jetzt auch irgendwie vermuten können, dass die weniger werden sollen.
Doch, das geht auch durchaus darum. Die EU-Kommission will mit dieser überarbeiteten Richtlinie auf jeden Fall auch mehr Menschen in Europa dazu bringen, Leitungswasser zu trinken statt Wasser aus Plastikflaschen. Die machen nämlich diese Plastikflaschen nach Angaben der EU-Kommission an europäischen Stränden den größten Teil an Einweg-Plastikmüll aus. Und deshalb soll es demnächst auch ganz einfach sein, an Infos zu kommen zu Trinkwasserqualität in deinem Wohngebiet oder auch zu öffentlichen Trinkwasserstellen. Das Ganze möglicherweise sogar online abrufbar, Thilo.
Tolle Sache. Und dann durch diese Infos trinken die Leute dann plötzlich mehr Wasser aus dem Hahn? Oder?
Ja, so ist das. So ist auf jeden Fall der Plan. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es durchaus schon Vertrauen schafft, ne? Wenn dir eine offizielle Stelle sagt, das Wasser aus diesem Hahn kannst du trinken. Ist mir selber so gegangen vor ein paar Jahren. Da war ich auf einem Campingplatz in der Bretagne in Frankreich und da standen so Zettel von der Bezirksverwaltung mit offiziellem Stempel an den Wasserhähnen, dass in der ganzen Region das Wasser aus dem Hahn super sei und bedenkenlos getrunken werden könne. Und da habe ich dann wirklich auch sofort aufgehört, Wasser in Plastikflaschen zu kaufen. Und habe dann dieses Wasser getrunken.
Ja, ist auch günstiger natürlich. Im Urlaub ist es ja auch immer so eine Sache. Da weiß man nie so richtig, ja, kann man das Wasser jetzt aus der Leitung trinken oder zum Beispiel die Zähne damit putzen. Ich finde es manchmal so ein bisschen zu vorsichtig, dann extra eine Wasserflasche am Kiosk zu holen, nur damit ich mir die Zähne putzen kann in diesem sauberen Wasser. Aber klar, da sitzt man halt sonst auf der Toilette.
Ja, je nachdem, wo du bist. Wobei man sagen muss, in der Europäischen Union ist sozusagen die Trinkwasserqualität zum größten Teil wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Aber diese Angst hat man einfach, wenn man nicht zu Hause ist. Also hier in Deutschland kriegen wir auch jeden Tag gesagt, ne, das Leitungswasser aus dem Hahn, das ist sehr gut, das macht nicht krank. Und wenn es manchmal nicht so gut schmeckt, naja, weil es besonders kalkhaltig ist, dann hat man halt Pech gehabt. Blöd ist auch, wenn du in einem Haus wohnst mit alten bleihaltigen Wasserleitungen, ne, da ist es dann auch nicht so eine ganz gute Idee, da ganz viel von zu trinken. Aber grundsätzlich in Deutschland ist es sehr gut. In anderen Ländern sind wir trotzdem eher skeptisch, weil wir es eben nicht so genau wissen. Es ist auch nicht so ganz einfach, an Informationen zu kommen. Insofern ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Initiative, wenn die EU jetzt dafür sorgt, dass du wirklich leicht an offizielle Infos kommst, die dir dann wirklich sagt, wie ist denn jetzt die Wasserqualität von öffentlichen Wasserversorgungsbetrieben.
Die EU-Kommission hat heute für eine neue Trinkwasserrichtlinie gestimmt, die mehr öffentliche Trinkwasserstellen bringen soll und mehr Informationen, wo denn das Trinkwasser in der EU wie gut es auch damit wir mehr Leitungswasser trinken und die Umwelt geschont wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gibt's bald eine neue Partei im Bundestag? Wenn's nach Hubert Aiwanger geht, auf jeden Fall. Er ist Vorsitzender der Freien Wähler in Bayern und die Partei will nach der Landtagswahl jetzt auch gerne auf Bundesebene mitmischen. Doch mit welchen Themen und gibt es da überhaupt noch Raum für eine neue Partei? Das haben wir uns heute gefragt und selber mal ein Gedankenexperiment gestartet. Wie trete ich mit einer neuen Partei an, damit ich beim nächsten Mal im Bundestag reinkomme? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katharina Petz hat das mal durchgespielt für uns. Katharina, welche Themen sollte ich denn als eine neue Partei anpacken?
Also am besten sollte ich mich auf Themen konzentrieren, die andere noch nicht so auf dem Schirm haben oder die bisher auch vernachlässigt worden sind, habe ich gelernt. Das hilft mir dann nämlich, einen sogenannten Markenkern zu entwickeln. Das hat mir Verena Köttger gesagt. Sie ist Politikberaterin in Berlin.
Sie brauchen in der Wirtschaft, würde man sagen, einen Unique Selling Point. Also Sie brauchen eine Idee, mit der Sie sich abheben von anderen Parteien. Und die muss den Zeitgeist irgendwo widerspiegeln. Und das meine ich mit, Sie müssen einen Markenkern entwickeln. Wenn Sie das nicht haben, sind Sie beliebig, sind Sie immer nur ein schwacher Abklatsch einer schon vorhandenen Partei.
Ja, Verena Köttger nennt als eines dieser großen Megathemen die Zukunft der Arbeit. Also welche Jobs wird es überhaupt in Zukunft noch geben? Welche werden vielleicht überflüssig? Und sowas Ähnliches hat mir auch Marcel Solar erzählt, der ist Politikwissenschaftler. Und er hat also vor allem zwei Themen ausgemacht, mit denen so eine neue Partei vielleicht punkten könnte.
Vereinbarkeit, Familie und Beruf ist ein Thema, das haben die anderen auf dem Schirm, aber die bekommen nicht hin. Also da ist einfach allen klar, dass was getan werden muss, aber es passiert wenig. Deshalb glaube ich, ist das ein Thema, was eigentlich da ist, aber besser gemacht werden kann. Ein Thema, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist das Thema Digitalisierung.
Ja, Digitalisierung hat ganz wesentliche Auswirkungen auf den Alltag von uns allen. Aber momentan weiß da noch keiner so richtig, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, wie das gestaltet wird, sagt Marcel Solar.
Okay, also Digitalisierung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf werte ich jetzt mal als Themen, die wahrscheinlich eher jüngere Menschen ansprechen und erreichen. Sind die auch eher für eine neue Partei offen?
Ja, schon. Wobei man sagen muss, zahlenmäßig die größte Wählergruppe, das sind eigentlich eher die älteren Menschen, hat Marcel Solar gesagt.
Und das ist, glaube ich, auch die Gruppe, wo man einfach am meisten Leute ansprechen kann. So, also das wird sich auch immer weiter verschieben. Die Wählerschaft wird immer älter. Diese Wähler sind aber nicht so flexibel. Das heißt, wenn ich neue Wähler bekommen will, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, eher die Jüngeren anzusprechen.
Also es gibt zwar viele ältere Wähler, aber die, die jetzt eher flexibel, offen für was Neues sind, das sind schon eher die Jüngeren. Grundsätzlich ist aber das Problem, es ist halt heute schwierig, überhaupt Wähler anzusprechen und zu erreichen. Und deswegen ist da so die Empfehlung, sich da möglichst breit aufstellen, also jetzt beim Wahlkampf zum Beispiel, nicht nur den herkömmlichen Straßenwahlkampf, sondern auch online, Social Media und also so ein Mix aus verschiedenen Mitteln, damit ich dann meine Partei bekannt und publik mache.
Mal abgesehen von den Themen, brauche ich ja auch Menschen, die das Ganze dann irgendwie in eine Partei bringen und dort vertreten. Worauf kommt es da an?
Da kommt es vor allem darauf an, dass dieser Mensch das Ganze dann authentisch rüberbringt und zu diesem Thema, was ich mir gesucht habe, auch wirklich passt. Also bleiben wir bei diesem Zukunftsthema, Zukunft der Arbeit, Digitalisierung. Das sollte dann natürlich schon ein Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin sein, die irgendwie modern rüberkommen.
In vergangenen Jahren sind es ja gar nicht so viele Parteien gewesen, die neu dazugekommen sind im Bundestag. Zuletzt, ja klar, die AfD und vorher in den 80ern dann auch noch die Grünen. Wie realistisch ist es denn überhaupt, dass eine neue Partei ja gerade jetzt erfolgreich ist?
Also es ist zumindest realistischer geworden, als es noch vor einigen Jahren war, sagt Marcel Solar. In der Vergangenheit haben sich ja auch wieder immer wieder mal neue Parteien gegründet. Zuletzt zum Beispiel Demokratie in Bewegung. Das ist eine Partei, die setzt auf Themen wie ja, Demokratie, aber auch Weltoffenheit und Zukunftsorientierung. Und es ist wohl auch so, dass Wähler an sich offen für neue Parteien sind. Also da gab es zum Beispiel im Juni eine Umfrage vom Forsa-Institut und da haben mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten gesagt, sie könnten sich vorstellen, so eine politische Sammelbewegung wie En Marche in Frankreich, diese Partei von Emmanuel Macron, die bei der nächsten Bundestagswahl zu wählen. Also dass noch neue Parteien auf Bundesebene relevant werden könnten, das ist schon vorstellbar.
Also wir halten fest, die Zeit ist gerade gar nicht so schlecht, wenn man eine eigene Partei oder eine politische Bewegung gründen will. Mit welchen Themen das am besten geht, das hat uns Katharina Pretz aus dem Deutschlandfunk Nova Team vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Germany ist von Lonely Planet heute auf Platz 2 gewählt worden. Platz 2 der Top-Reiseziele 2019. Das ist ein Erfolg, ja. Früher war man da nur Top 10, jetzt ist man wieder Top 3. Aber es ist natürlich immer nicht für alle toll, in so Reiseführern vertreten zu sein. Gerade der Lonely Planet, der hat eine unglaubliche Macht. Er kann Orte glücklich machen, weil viele Touristen kommen. Er kann Orte aber auch ziemlich kaputt machen, weil viele Touristen kommen. In Köln gibt's auch so einen populären Ort. Nicht der Kölner Dom, nein, ein Schnitzelrestaurant. Das war früher mal ein Geheimtipp. Jetzt kommen tausende Touristen aus der ganzen Welt extra dorthin. Unser Reporter Christian Schmidt, der hat heute mal nachgeschaut, was dieser Fame eigentlich mit diesem Ort gemacht hat.
Oma Kleinmann in Köln. Selbst an einem Abend unter der Woche ist es hier brechend voll. Kölner lieben den Laden. Es gibt Kölsch und tellergroße Schnitzel zu fairen Preisen. Holzvertäfelte Sitzecken, ein Geißbock an der Wand, gut bürgerlich. Aber man merkt auch, verschiedenste Sprachfetzen von allen Tischen. In diesem Ding hocken ein Haufen Touristen. Oma Kleinmann hat bei Google und TripAdvisor Top-Bewertungen, fast die volle Punktzahl.
Ich finde das witzig, wie das bei uns aussieht, auch von außen. Ne? Von außen denkt man ja, oh Gott, was ist das für ein schäbiger Laden? Und dann kommt man rein und ist doch angenehm, schöne Atmosphäre. Oh, und das wollen die sich anschauen. Ne?
Betreiber Tore Küter freut sich darüber. Das Oma Kleinmann ist ein Familienbetrieb. Die Schnitzel-Kölsch-Kneipe gibt es schon seit 50 Jahren. Vor 10 Jahren passierte es dann. Der Laden wurde im Lonely Planet abgedruckt. Als Top Choice German. Seitdem hat sich alles verändert.
Da merkt man auf jeden Fall auch, dass man kein Deutsch mehr spricht, sondern viel mehr Englisch. Dass wir eine englische Karte brauchen, dass wir eine französische, eine spanische, eine italienische Karte brauchen, eine Übersetzung jeweils. Ja, das merkt man total, ja klar.
Der Laden ist regelmäßig ausgebucht.
Also da gehen schon einige Schweine bei uns über den Tisch, ja.
Aus artgerechter Haltung natürlich. Auf der einen Seite ist das natürlich schön. Mehr Gäste bedeuten mehr Umsatz. Auf der anderen Seite vergrault es die Alteingesessenen und auch Touristen selbst finden es irgendwann zu voll. Overtourism, sagen Fachleute dazu. Angelika Schwaff ist Reisejournalistin, Produzentin und betreibt den Blog Reisefreunde. Nicht nur Geheimtipps wie Oma Kleinmann können von Touristen überrannt werden, sondern natürlich auch ganze Städte.
In Deutschland fällt mir natürlich eindeutig meine eigene Stadt ein. Ich lebe in Berlin. Und die hat sich in den letzten Jahren ja einiges zum Schlechten verändert. Der Hype um Berlin bricht nicht ab, obwohl es natürlich nicht mehr so cool ist. Mittlerweile kann man sich kaum noch leisten, in der Stadt zu leben, auch weil es vielleicht zu viele Airbnbs oder illegale Ferienwohnungen gibt. Ich glaube, Berlin wäre das ideale schlechte Beispiel für Übertourismus.
Das ideale schlechte Beispiel, wenn die Stadt mit ihrer Infrastruktur dem Touristenandrang nicht mehr hinterherkommt. Der öffentliche Nahverkehr ist am Limit, die Flughäfen überfordert, die Preise in Cafés und Restaurants überteuert. Große Städte können das trotzdem noch einigermaßen wegstecken. Schwierig wird's für kleine Orte, die in Führern als Top-Tipps erwähnt werden und dann über Social Media in relativ kurzer Zeit zum Hype werden, hauptsächlich über Instagram.
Vielleicht eine kleine Insel in Thailand, die mal wirklich idyllisch und romantisch war und das Paradies. Die können mit dem Müll nicht umgehen, ne? Und die können vielleicht auch nicht mit den Massen umgehen und überhaupt mit der ganzen kulturellen Veränderung ihrer Insel. Habe ich alles schon selber erlebt. Das ist dann wirklich traurig zu sehen.
Die Insel Koh Phi Phi in Thailand wurde von Touristen aus der ganzen Welt überrannt. Berühmt geworden war sie von Leonardo DiCaprios Odyssee in The Beach. Der eine berühmte Traumstrand war irgendwann so vermüllt und zertrampelt, dass die thailändische Regierung jetzt reagiert hat. Die Bucht wurde zum Sperrgebiet erklärt.
Ich bin heilfroh, dass die thailändische Regierung da viel weiter ist als manche andere Regierung und solche Bereiche dann sperrt. Es ist nicht der erste Bereich, der gesperrt ist. Es sind einige Nationalparks in Thailand gesperrt worden in den letzten Jahren. Ich begrüße das, das ist großartig, denn dann hat die Natur vielleicht noch eine Chance, sich ein bisschen zu erholen.
Auch Deutschland hat mittlerweile auf den Alle-wollen-nach-Berlin-Hype reagiert. Die Art und Weise, wie Deutschland in der Welt als Urlaubsziel schmackhaft gemacht werden soll, hat sich stark verändert, sagt Angelika Schwaff.
Dann wurden Leipzig und Dresden im Ausland beworben, was ich eine ganz gute Sache finde, weil es ein anderes Deutschland ist, als vor 20 Jahren beworben wurde. Das Bayern im Dirndl oder im Schwarzwald mit den Kuckuckschuhen und so weiter und so fort.
Bauhaus statt Brauhaus. Und mit dieser Empfehlung, Dessau zum Beispiel, ist Deutschland jetzt in der Lonely Planet Topliste vertreten. Tore Küter wird in seinem Laden weiter den Spagat meistern müssen, beiden gerecht zu werden. Den Kölnern, die ihr Kölsch trinken wollen, und den Touristen, die ein German Schnitzel auf Instagram posten wollen.
Ja, also wir versuchen natürlich, unsere Seele beizubehalten und die nicht zu verändern. Wir wollen auch nicht zu viel verändern für die Touristen, sage ich mal. Also wir lassen das alles so, wie es ist, und so wird es auch bleiben. Von daher hoffe ich, dass die Kölner bei uns bleiben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir kommen heute Abend in dieser Sendung zu einer nicht ganz trivialen Frage. Ist der Unkrautvernichter Glyphosat krebserregend oder nicht? Dazu gehen die Einschätzungen ja weit auseinander. Vor kurzem hat sich eine Jury in den USA der Meinung eines an Krebs erkrankten Mannes angeschlossen, der den Unkrautvernichter für seine Krankheit verantwortlich macht. Die Bayer-Tochter Monsanto soll knapp 290 Millionen Dollar Entschädigung bezahlen. Jetzt hat ein anderes Gericht das Urteil einkassiert und die Strafe erheblich reduziert. Um 200 Millionen jetzt auf 78 Millionen Dollar. Peanuts für so ein Unternehmen, könnte man erstmal sagen. Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Warum wurde denn die Strafe so erheblich reduziert?
Also aus Sicht der Richterin, die jetzt entschieden hat, war die Gesamtstrafe von knapp 290 Millionen Dollar einfach zu hoch. Aber sie hat auch betont, dass das Urteil selbst weiter bestehen bleibt. Also folgt auch sie weiter der Ansicht der Jury, dass eben das Glyphosat schuld ist an der Erkrankung des Mannes.
Und bei Monsanto bzw. Bayer, ist man da jetzt froh über die Entscheidung?
Geht so. Bayer spricht von einem Schritt in die richtige Richtung. Allerdings hatte sich das Unternehmen eigentlich mehr erhofft, nämlich dass die Richterin entscheiden würde, dass es einen komplett neuen Prozess gibt. Und den gibt es jetzt eben erst einmal nicht. Bayer will nämlich einen neuen Prozess, weil man dort hofft, dass dann Studien stärker zur Geltung kommen könnten, die beweisen sollen, dass der Unkrautvernichter nicht krebserregend ist. Wie gesagt, hier gehen die Meinungen weit auseinander. Es gibt Studien, die sagen, Glyphosat ist unbedenklich. Aber auf der anderen Seite, die Weltgesundheitsorganisation, die stuft Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend ein.
Können Bayer und die Bayer-Tochter Monsanto noch was gegen das abgemilderte Urteil machen?
Ja, und das will Bayer auch. Der Konzern möchte nämlich in Berufung gehen.
Aha. Was sagen die Kläger?
Na, der Kläger, der spielt jetzt eine ziemlich wichtige Rolle, der 46-jährige Dwayne Lee Johnson. Der muss nämlich jetzt entscheiden, ob er diese reduzierte Schadenssumme annimmt. Denn macht er das nicht, dann gibt es einen neuen Prozess. Dass er das will, das halte ich jetzt persönlich eher für unwahrscheinlich. Johnson ist inzwischen schwer gezeichnet von seiner Krebserkrankung. Und wie gesagt, es ist eben auch nicht sicher, ob bei einem zweiten Prozess nicht dann im Sinne des Konzerns entschieden würde.
Hm. Kannst du es einschätzen für uns, wie wichtig ist dieses Urteil überhaupt?
Also das Urteil ist super wichtig, denn es geht nicht nur um diesen einen Fall. In den USA laufen im Moment knapp 9000 Klagen gegen die Bayer-Tochter Monsanto. Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, dass Glyphosat sie krank gemacht hat. Und für alle diese Fälle könnte der jetzige Richterspruch richtungsweisend sein. Entsprechend haben heute auch schon die Börsen darauf reagiert. Der Kurs der Bayer-Aktie ist zum Beispiel in Frankfurt am Main bei der Börse um rund 8% eingebrochen.
Ein Gericht in den USA hat die Strafe für die Bayer-Tochter Monsanto im Glyphosat-Prozess um 200 Millionen Dollar reduziert. Dem Unternehmen reicht das nicht. Es will in Berufung gehen, Berufung einlegen. Die Informationen dazu, die kamen von Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht kennt ihr im Kaufhaus diese Geldtransportkapseln, die immer ganz schnell so in der durchsichtigen Röhre nach oben oder nach unten flitschen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt da drin. Dann macht ihr genau das, was Elon Musk, Tesla-Chef, sich in der Zukunft vorstellt und wünscht. In der superschnellen Transportröhre von A nach B kommen. Hyperloop heißt diese Technologie. An der wird schon ein bisschen länger geforscht. Wissenschaftler und Unternehmen auf der ganzen Welt machen das. Man kann sagen, das ist so eine Art Rohrpost fürs Reisen. Und Elon Musk hat jetzt angekündigt, dass am 10. Dezember in Los Angeles so ein Hyperloop-Testtunnel eingeweiht werden soll. Nicole Markwald ist unsere Korrespondentin. Korrespondentin in L.A. Hast du schon ein Ticket gekauft, Nicole?
Das wäre ja so, als würde ich mir einen Tesla bestellen und müsste dann monatelang warten. Nein, natürlich nicht. Ich bin sehr gespannt, was da am 10. Dezember passiert.
Es ist ja noch nicht so wahnsinnig viel bekannt über diesen Hyperloop-Tunnel, der da vorgestellt und eröffnet wird. Was weiß man jetzt schon?
Also man weiß, dass dieser Tunnel 1,6 Kilometer lang ist, etwas kürzer als geplant. Dazu wird eine futuristische Garage gebaut. Ihr müsst euch das so vorstellen, da gibt es oben eine Art Plattform auf der Straße, also an der Straße, das ist eingezäunt, man kann da nicht einfach so ran. Und diese Plattform senkt sich dann ab bis 12 Meter unter der Erde und dort könnte man dann das Gefährt besteigen, das mit einem Tempo von knapp 210 km/h durch dieses Tunnelstückchen fahren soll.
210 kriegt man auch bei der Deutschen Bahn mittlerweile ganz gut hin. Das Ganze ist noch eine Testsache. Wie weit ist denn die Forschung da, sag mal?
Ja, ich glaube, wir sind noch ein bisschen davon entfernt, dass der Hyperloop tatsächlich so Alltag für uns wird. Denn dieses Gefährt, wie auch immer es im Dezember dann aussehen soll, mit dem Elon Musk seine Gäste hin und her kutschen möchte, das soll wie eine Art Schlitten auf so Gleisen fahren. Der wahre Hyperloop, an dem ja gearbeitet wird, der ist es noch nicht. Ich war, um euch mal ein bisschen zu erklären, wie weit die Technik ist, ich war im Juli beim Hyperloop-Wettbewerb. Der wird hier jedes Jahr ausgetragen beim SpaceX-Gelände. Da können Studenten aus aller Welt mitmachen. So. Und die TU München ist immer ganz vorn dabei. Die haben jetzt zum dritten Mal hintereinander gewonnen. Deren Kapsel, dieses ganze Gefährt, was sie in diese Röhre stecken, ist aber ungefähr so groß wie so ein Auto, wo man ein Kleinkind reinsetzen kann, ja, was man so vor sich her schiebt. Sehr viel und es ist auch sehr schwer. Und dann wird es in die Kapsel gesetzt, dann wird die Kapsel dicht gemacht, dann wird die Luft da rausgepumpt. Das dauert ungefähr eine Stunde. Und dann schießt die Kapsel los, weil die schwebt ja quasi da drin. Und das war nicht schlecht. Sie haben neun Streckenrekord aufgestellt, nämlich, lass mich kurz nachschauen, 475 Kilometer pro Stunde. Also das geht schon in die Richtung, in die der Hyperloop soll. Aber diese Teststrecke, diese Röhre da, die war 1,2 Kilometer lang. Also ich würde mal sagen, es braucht noch ein bisschen.
In diese Richtung, in die der Hyperloop soll, ist nämlich 1000 Kilometer pro Stunde, fast Schallgeschwindigkeit. Was glaubst du, wie viel Größenwahn oder wie viel Show ist bei dieser Ankündigung jetzt mit dabei?
Also ich glaube, dass dieses Tunnelstück tatsächlich eröffnet wird. Es wird ja da rumgebohrt seit einem Jahr in Hawthorne. Das ist ja beim SpaceX-Gelände und da werden Fortschritte gemacht. Es wurde diese Garage angemietet und da wird dieser Schacht gebaut. Und was man nicht vergessen darf, Elon Musk setzt sich da vielleicht selbst unter Druck, aber er feuert auch die Konkurrenz an. Er ist ja nicht der Einzige, der an diesem Hyperloop arbeitet. Es gibt das Unternehmen Hyperloop Transportation Technologies, die sitzen auch hier in L.A. Die haben eine Kapsel vorgestellt, jetzt Anfang des Monats erst, wo 40 Leute mitfahren können. Dann gibt es Richard Branson, der von Virgin Airlines, auch der arbeitet an einem System. Und die denken natürlich jetzt auch, meine Güte, wenn der Elon vorlegt, dann müssen wir nachziehen. Also ich glaube, da gilt dieses alte Sprichwort Konkurrenz belebtes Geschäft.
Auf jeden Fall. Und wie du gerade gesagt hast, in München gibt es da auch ein paar Entwickler und neulich hat erst ein Forschungszentrum neu in Spanien dazu aufgemacht. Also Elon Musk hat eine Reise- und Transportidee. Und nicht nur er, den Hyperloop, das ist eine Röhre, in der Dinge super schnell von A nach B geschickt werden können. 10. Dezember, da stellt Elon Musk in L.A. was Neues dazu vor. Informationen waren das live und direkt aus Los Angeles von unserer Korrespondentin Nicole Markwald.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Geschichte, die können wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten von der wirklich allernettesten Pizzalieferung jemals. Ein Facebook-Post zu dieser Pizzalieferung hat im Netz schon für ordentlich Rührung und Likes und Kommentare gesorgt. Und das, obwohl es hier um wahrscheinlich die kälteste Pizza aller Zeiten geht. Geht so die Geschichte. Das Ehepaar Julie und Rich Morgan aus Indianapolis in den USA. Die wollten nach Michigan fahren, da haben sie früher mal gelebt. Und da wollten sie vor allem bei Steve's Pizza in Battle Creek eben eine Pizza essen, weil da gibt's die beste Pizza. Dazu kam es aber nicht. Verena, warum?
Weil dahinter steckt eben eine traurige Geschichte. Rich ist an Krebs erkrankt und hat kurz vor dem Trip nach Michigan die schlechte Nachricht bekommen, dass es für ihn keine Heilung geben wird. Und er ist dann mit seiner Ehefrau Julie nach Hause gefahren, wo er jetzt Hospizpflege bekommt und auch wirklich bald sterben wird. Das berichtet das Jetzt-Magazin. Und das brachte Julies Vater auf die Idee, bei der Pizzeria anzurufen, Steve's Pizza, und darum zu bitten, dass jemand doch vielleicht eine Karte oder so einen Gruß schickt, irgendwas Nettes in dieser Situation. Er hatte dann aber Dalton Schäffer am Telefon. Der ist 18 Jahre alt, arbeitet dort bei der Pizza, die übrigens keinen Lieferservice hat. Und dieser Dalton hat dann entschieden, oh, ich bringe den beiden zwei Pizzen persönlich vorbei. Hat sich ins Auto gesetzt mit den beiden Pizzen, ist die knapp 350 Kilometer in der Nacht gefahren, Nachts um 2:30 war er da, hat die Pizza vorm Haus abgestellt und ist wieder zurückgefahren.
Nach seiner Schicht wahrscheinlich noch.
Und genau.
Die Reaktion?
Die Reaktion war natürlich große Freude bei Rich, wie Dalton dem Sender WWMT erzählt hat.
They said that it meant the world to them. They were just really shocked that somebody would do that.
Also sie konnten fast überhaupt nicht glauben, waren schockiert, waren total froh. Und Julie schreibt auch auf ihrem Facebook-Post, dass ein Danke nicht genug sei. Trotzdem danke an Dalton. Und der ist jetzt quasi sowas wie der neue Held von Amerika und kriegt ganz viel positives Feedback von vielen, vielen anderen Leuten.
I've gotten a lot of phone calls saying that people are inspired. By the story and they're inspired to do the right thing and things like that in the future.
Das ist auch wirklich inspirierend. Die kälteste Pizza der Welt und aller Zeiten wahrscheinlich, aber eine sehr, sehr menschliche Geschichte. Finden wir gut. Das war's mit dem Update für heute. Thilo Jahn ist raus und Verena von Keitz gibt's morgen auch wieder.
Jo.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.